Ich habe ein Einzelunternehmen in Deutschland. Ich will das komplett zumachen und im Ausland neu aufbauen. Ich würde mal gerne verstehen, was muss ich beachten? Wie viel Lösegeld, Wegzugsbesteuerung muss ich zahlen? Oder muss ich die überhaupt zahlen? Bin ich danach pleite?
Das Finanzamt wird dir in jedem Fall versuchen, Steine in den Weg zu schmeißen.
Was muss ich jetzt melden? Was muss ich konkret tun? Also eigentlich solltest du eine komplette Unternehmensbewertung mit Gutachten und so weiter machen, bevor du...
Nur dann bist du gesetzescompliant. Nur dann bist du gesetzescompliant.
Wenn ich jetzt höre, das ist noch komplizierter, als selber eine Steuererklärung zu machen, dann denke ich mir, wie viel Caipirinhas muss ich jetzt am Strand schlürfen, damit sich dieser Aufwand lohnt? Antwort viele. Also gibt es da auch einen pragmatischen Weg? Oder?
Ich würde halt niemals Steuerhinterziehung riskieren.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Michael, ich habe ein Einzelunternehmen in Deutschland. Ich will das komplett zumachen und im Ausland neu aufbauen. Ich würde mal gerne verstehen, was muss ich beachten? Wie viel Lösegeld, Wegzugsbesteuerung muss ich zahlen? Oder muss ich die überhaupt zahlen? Bin ich danach pleite? Ich würde mal gerne verstehen, was heißt das, was muss ich beachten, wenn ich mein Unternehmen in Deutschland, mein Einzelunternehmen zumachen will und dann im Ausland wieder neu aufbauen?
Yes. Das ist wahrscheinlich jetzt die wichtigste Folge für dich als Unternehmer, wenn du dein Unternehmen oder auch nur einen Teil davon mit ins Ausland nimmst. Weil ja, das Finanzamt wird dir in jedem Fall versuchen, Steine in den Weg zu schmeißen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Du hast in Deutschland Wert geschaffen. Machen wir einfach eine App entwickelt. Diese App bringt dir 100.000 Euro Umsatz im Monat. Und sagen wir, diese App ist 1 Million Euro wert. Vielleicht hast du auch schon irgendein Angebot oder regelmäßig Angebote für deine App, dass du die für 1 Million verkaufen könntest. Und jetzt machst du einfach dein Unternehmen zu, gehst ins Ausland, nimmst die App, weil die ist ja immaterielles Wirtschaftsgut, die ist ja nirgendwo in deinen Büchern und so weiter, die hast du selbst entwickelt, die bringt halt nur Umsatz, aber die ist nicht jetzt irgendwie, ist jetzt auch kein anfassbares Gut, sondern es ist immateriell und wie gesagt, steht auch nicht in den Büchern. Nimmst du einfach mit ins Ausland, machst dort alles 1:1 weiter, verdienst weiter dein Geld und ein Jahr später verkaufst du die tatsächlich für 1 Million Euro. In Zypern, in Dubai, in Malta, wo auch immer.
Ja.
Deutschland kann die nicht mehr besteuern, diese 1 Million Euro. Deswegen gibt es lückenlos und jetzt sind wir hier und die Folge wird jetzt ein bisschen steuernerdy. Mhm. Aber wie gesagt, die ist wahnsinnig wichtig für jeden Unternehmer, der einfach einen Teil oder sein ganzes Unternehmen mit ins Ausland nimmt. Ich versuche so einfach zu erklären wie möglich. Mhm. Aber die Buzzwords sind Entstrickung bzw. Funktionsverlagerung. Und das kannst du mal abgrenzen gegenüber Wegzugsbesteuerung. Wir hatten ja schon die Überblicksfolge, was es alles für Wegzugssteuern gibt. Und wir haben einmal die Wegzugsbesteuerung. Da geht es nur um Anteile, zum Beispiel an deiner deutschen GmbH. Darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen wirklich darüber, dass ein operativer Teil, ein Unternehmen, ein Geschäftsbetrieb ins Ausland geht. Und das kann ein Einzelunternehmen sein. Es kann eine Personengesellschaft, eine ganze GbR, eine OHG sein. Es kann aber eben auch in der GmbH selbst der Geschäftsbetrieb sein. Die Regelungen sind für alle gleich. Der einzige Unterschied ist der Steuersatz. Als Einzelunternehmer zahlst du halt bis zu 45% Einkommensteuer. Und auf Ebene der GmbH, wenn du da in der GmbH die App hast und einfach mit ins Ausland nimmst und dann in deiner Zypern Limited weiter nutzt, das kannst du ja trivial machen. Da musst du wahrscheinlich nur im App Store umstellen, dass das Geld zukünftig auf ein Konto von der Zypern Limited fließt und nicht mehr auf das Konto der deutschen GmbH. Dann zahlst du halt auf Ebene der GmbH nur 30% Steuer, weil du ja aber ja auch nochmal bei Ausschüttung 25% Steuer zahlst. Also das ist mal ganz wichtig, weil das betrifft jeden Unternehmer, außer du änderst nichts an deinem Unternehmen. Du lässt dein Unternehmen 1:1, wie es in Deutschland ist, und im Ausland machst du faktisch nichts unternehmerisch. Okay, das ist schon mal der ganz wichtige Punkt am Anfang.
Sobald, und da reden wir, wenn Anteile quasi ins Ausland gehen, Wegzugsbesteuerung, okay, haben wir eine extra Folge zu. Wenn eine Funktion oder ein ganzes Unternehmen ins Ausland geht, dann ist dieses Funktionsverlagerung, Entstrickung. So. Genau. Okay. Also es geht immer dann, wenn eine Funktion, egal welche Rechtsform, ins Ausland geht. Okay, super, darüber reden wir jetzt, alles klar. Okay, und jetzt?
Und um auch vorhin noch über Begrifflichkeit einfach mal einen Haken dran zu machen, dann will ich nämlich nicht mehr von Funktionsverlagerung reden, sondern ich will nur noch von Unternehmensverlagerung reden, weil bei den allermeisten KMU, die auswandern, und das ist auch meine Grundempfehlung, wenn es geht, verlagert ein ganzes Unternehmen ins Ausland und behalt wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist, noch ein deutsches Unternehmen, weil du Mitarbeiter hast, weil du eine Produktionsstätte hast oder solche Sachen. Aber warum gibt es die Begrifflichkeit Funktionsverlagerung? Weil dem Gesetzgeber schon ausreicht, wenn du nur eine Funktion verlagerst. Mhm. Also du könntest zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe in meinem Unternehmen eine Marketingabteilung, eine Vertriebsabteilung und noch eine Fulfillment, also jemand, der die Arbeit erbringt. Und nur den Vertrieb, weil ich habe jetzt in Zypern 3 Top-Vertriebler gefunden, ich mache eine Zypern Limited auf, ich wandere selbst nach Zypern auf und der Vertrieb wird zukünftig über Zypern laufen, aber der Rest bleibt in Deutschland. Dann hast du auch diese Vertriebsfunktion ins Ausland verlagert. Dann wird es halt ein bisschen komplizierter, weil man dann sagen muss, okay, von den 100.000 Euro Gewinn, die du erzielst, wie viel von der Wertschöpfung ist dem Vertrieb zuzuordnen? Mhm. Weil wir aber einfach mal davon ausgehen, also deswegen ist es ein bisschen granularer, aber weil wir einfach davon ausgehen, dass in den meisten Fällen das ganze Unternehmen verlagert wird, dann haben wir ein Bündel an Funktionen, reden wir nur noch von Unternehmensverlagerung. Und dann wird es für dich da draußen, der zuhört, wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, es einfach zu verstehen. Da geht dein ganzes Unternehmen, Einzelunternehmen oder auch der Geschäftsbetrieb der GmbH ins Ausland. Und nochmal, das löst formell immer Entstrickungssteuer, Wegzugssteuer aus. Und materiell ist halt die spannende Frage. Ich habe jetzt ja bewusst ein Beispiel gemacht, wo wir ein greifbares Beispiel haben mit einer App, die 1 Million wert ist und der Wert steht auch fest, weil ich habe 3 Angebote auf dem Tisch liegen, die mir für 1 Million abkaufen will. Will ich aber nicht, weil ich sage, ich kann das noch fett skalieren. Die ist in 5 Jahren, ist die 5 Millionen wert und ich werde immer weiter wachsen.
Okay, so jetzt bin ich Einzelunternehmen, ich habe diese App, die ist 1 Million wert und ich will gehen. Jetzt weiß ich, okay, die werden kommen. So, was mache ich jetzt? Oder worauf muss ich jetzt achten?
Genau, und weil mein Anspruch in dem Podcast ja auch tatsächlich ist, dass ich mein Wissen hemmungslos hier rausschütte, will ich jetzt doch mal ein bisschen in die Paragraphen gehen, auch wenn ich das sonst nicht mache. Wir müssen dann auch noch einmal unterscheiden, wo sind wir paragraphentechnisch unterwegs. Wir haben diese klassischen Entstrickungsnormen. Und da geht es auch schon darum, also jeder, der sich in Deutschland damit schon ein bisschen beschäftigt hat, wenn du zum Beispiel schon mal dein Einzelunternehmen in der GmbH überführen wolltest und du hast dann mit einem guten Steuerberater gesprochen, dann hat der dir sehr, sehr wahrscheinlich gemacht, bitte hör nicht einfach dein Einzelunternehmen auf zu betreiben und mach das zukünftig einfach über eine GmbH, sondern geh über das Umwandlungssteuergesetz, weil auch da schon gehen aus dem Einzelunternehmen in die GmbH Werte über, in unserem Beispiel die App, und es löst auch schon innerdeutsch Entstrickungssteuer aus. Deswegen gibt es aber innerdeutsch Regelungen, um das zu vermeiden. Deswegen wandeln wir Unternehmen um, weil das geht steuerneutral. Weil aber alles in Deutschland bleibt. Und es geht halt...
Ah, das heißt, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen hätte und dann eine GmbH aufmache und jetzt melde ich das Konto von der App quasi um auf die GmbH, wäre das theoretisch auch schon wieder
steuerneutral? Ist steuern. Die gleiche Steuer. Ist die gleiche Steuer.
Aha. Nur ich auch die Funktion verlagere, nur halt innerhalb Deutschlands.
Ja, Funktionsverlagerung können wir es dann nicht nennen, das haben wir tatsächlich nur im internationalen Kontext, aber diese Entstrickung ist der gleiche Paragraph im Einkommensteuergesetz.
Aha.
Aber wir haben in Deutschland eben Möglichkeiten, das steuerneutral zu machen. Die haben wir grenzüberschreitend nur sehr, sehr bedingt in der EU ein paar Sachen, aber das wäre jetzt sehr speziell.
Ja.
Aber auch da erstmal, wie dumm ist das, dass es in Deutschland auch solche Regelungen gibt, weil, sorry, die App war vorher im Einzelunternehmen, jetzt ist die in der GmbH. Das ist
sinnlos.
Wenn ich die in der GmbH verkaufe, also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nur sehr, sehr bedingt, sage ich mal. Aber egal. Können wir uns jetzt wieder aufregen, dass es da Gesetze gibt, die solchen Unsinn regeln. Jetzt
aber machen wir irgendwann mal eine Folge, wo wir uns nur aufregen.
Aber dann versteht
auf die freue ich mich.
Versteht der Zuhörer kaum noch was. Ach, nein, aber, okay. Aber grenzüberschreitend haben wir es ja verstanden. Also da wirst du... Selbst du wirst mir wahrscheinlich folgen und sagen, okay, irgendwie ist es richtig, dass Deutschland diese Regelung hat, weil wenn ich die App heute verkaufe für 1 Million Einzelunternehmer 45% Steuer, wenn ich die in einem Jahr verkaufe, keine Steuer mehr in Deutschland.
Ich verstehe es aus deutscher Sicht, auch richtig, soweit würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich verstehe den Punkt, ja, okay.
Wir machen eine separate Folge, weil da ist auch nochmal wichtig zu sagen, formell gibt es diese Regelung und die greift wirklich für jeden Unternehmer und die greift auch wirklich, wenn die ohne da jetzt jemand zu nahe zu treten, wenn jetzt die Tupper-Mutti in Rosenheim 5.000 Euro Umsatz im Jahr macht mit ihrem Tupper-Einzelunternehmen und zieht nach Salzburg und verlagert ihr Unternehmen nach Salzburg, auch dann gelten diese Regelungen. Diese Regelungen sind auch zum Teil absolut hanebüchen und komplett übers Ziel hinausgeschossen, sage ich auch gleich, warum das aber so ist. Aber was eben wichtig ist, formell greift das alles und deswegen ist hier Dokumentation entscheidend, aber materiell hängt es an der Unternehmensbewertung. Und da will ich jetzt, weil da machen wir eine separate Folge, Unternehmensbewertung, will ich nicht zu tief reingehen. Selbstverständlich dürfte es bei den meisten Einzelunternehmern sein und auch GmbHs, bei den meisten One-Man-Unternehmen, mhm, bei den meisten Dienstleistern so sein, dass diese Unternehmen jetzt keinen Wert haben. Also wenn du zum Beispiel, du warst Coach, du bist ausgewandert. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dein Unternehmen keinen Wert hat. Wo soll der Wert sein? Du hast jetzt keine super, also ich glaube, deine Domain ist sogar dein Name. Das ist dein Name. Die Domain hat jetzt keinen Wert. Wenn jetzt du aber aus irgendeinem Grund, ein Beispiel, das ich kenne, business.de hast und darüber deine Coachings anbietest, für die Domain business.de würde dir wieder jemand 20.000, 50.000 Euro Geld zahlen. Du hast einen Kundenstamm, aber der ist an dir als Person gebunden. Also Sachen, aber wie gesagt, es soll jetzt keine Folge zur Unternehmensbewertung sein. Ich will nur damit sagen, dass bei den meisten Dienstleistern es so sein dürfte, dass der Wert null ist, vor allem wenn sie unter 150.000, 200.000 Euro Gewinn sind. Ab einem gewissen Punkt haben Unternehmen Werte. Das schauen wir uns, wie gesagt, separat an. Aber das einmal getrennt. Heute soll es um den formellen Teil, die ganzen Melde- und Dokumentationspflichten und Gedönspflichten, die da der Gesetzgeber in die Gesetze reingeballert hat.
Okay, also, ich bin Einzelunternehmen, ich habe diese App, die millionenwert ist. Ich will auswandern, ich will das zumachen und die App im Ausland weiterführen. Was muss ich jetzt melden, was muss ich konkret tun?
Genau, also jetzt unterscheide ich erst nochmal. Oder jetzt muss ich einen Punkt nochmal aufgreifen, weil der so ein bisschen in der Diskussion unter den Kollegen, wir haben für Einzelunternehmen haben wir im Einkommensteuergesetz Entstrickungsnormen, für GmbH ist es im Körperschaftsteuergesetz und dann haben wir zusätzlich dazu ja dieses Außensteuergesetz, ASDG, wo ja der ganze Gedöns erweitert beschränkte Steuerpflicht, Wegzugsbesteuerung und so weiter drinsteht. Das ist jetzt eine spannende Erkenntnis für dich. Dieses Außensteuergesetz darf nur nachteilig für den Steuerpflichtigen ausgelegt werden. Das heißt, es kann niemals sein, dass du über das Außensteuergesetz weniger Steuern zahlst. Es kann immer nur sein, dass du mehr Steuern zahlst. Das ist krass, dass ein Gesetz ausschließlich negative Auswirkungen auf dich hat. Weil es halt aber auch nur im Weg als Ausländer. Also das wollte ich nur kurz für dich mitgeben.
Du weißt, wie du dich triggerst, gell?
Und dann haben wir aber die Situation, dass wir, wie gesagt, diese Entstrickungsnormen haben und eigentlich würden die schon ausreichen. Und dann haben wir aber zusätzlich diese Regelung, Paragraph 1 Absatz 3b Außensteuergesetz, wo diese Funktionsverlagerung drinsteht. Und die ist einfach ein bisschen schärfer als diese Entstrickungsnormen, schärfer, weil es eben Auslandskontext hat. Mhm. Und im Grunde werden die Entstrickungsnormen um weitere verschärfende Regelungen erweitert. Und es gibt manche Kollegen, die sagen, damit diese Funktionsverlagerung greift, dieses Außensteuergesetz, muss es ein unterschiedlicher Rechtsträger sein. Das bedeutet, wenn ein Einzelunternehmer sein Unternehmen ins Ausland auch auf ein Einzelunternehmen verlagert, dann sollte es nicht greifen. Dem würde ich per se widersprechen, auch diesen Fall gibt es fast nie, weil die meisten Unternehmer im Ausland immer Kapitalgesellschaften nutzen und dadurch hast du einen Rechtsträgerwechsel. Aber diese Regelungen zur Funktionsverlagerung gelten auch, wenn du in Deutschland eine GmbH hast und einfach noch in Zypern oder in Österreich einfach eine Betriebsstätte aufmachst. Also mietest dort ein Büro an, setzt dort 5 Mitarbeiter rein und so weiter. Auch das ist eine Funktionsverlagerung, weil du könntest ja auch einfach, du musst ja in Zypern keine Limited gründen, du kannst ja auch mit deiner deutschen GmbH eine Betriebsstätte in Zypern gründen und dort die 3 Vertriebler, die ich ja schon angesprochen habe, hinzusetzen. Auch da greifen diese Regelungen, also deswegen muss es für mich kein getrennter Rechtsträger sein. Am Ende des Tages ist das eine theoretische Diskussion, weil die Steuer, die am Ende dasteht, sollte eigentlich in der Regel die gleiche sein. Für mich ist es, und da würde ich jetzt auch einen Punkt dran machen, immer eine Funktionsverlagerung, deswegen würde ich auch jedem Unternehmen empfehlen, diese Rechtsfolgen, die in der Funktionsverlagerung oder in den Paragraphen stehen. Und dann gibt es eine Funktionsverlagerungsverordnung. Eine Verordnung ist eine Rechtsverordnung, die Gesetzescharakter hat. Die muss vom Bundestag, Bundesrat beschlossen werden. Also das ist faktisch ein Gesetz, 10 Paragraphen. Und dann gibt es noch oder gab es ein BMF-Schreiben. BMF-Schreiben, das ist so ein bisschen die Trilogie der deutschen Rechtsprechung oder der deutschen Gesetzgebung. Eine BMF-Schreiben ist nur ein Schreiben der Finanzbehörden. Da müssen nur die sich dran halten. Das heißt aber, wenn wir uns auch dran halten, dann wissen wir, dass sie sich dran halten müssen. Wir müssen es aber nicht dran halten. Dieses BMF-Schreiben zum Thema Funktionsunternehmensverlagerung ist über 100 Seiten lang. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Das wurde jetzt mit einem anderen BMF-Schreiben zusammengelegt, aber crazy.
Okay, also ich habe jetzt verstanden.
Und jetzt können wir in die Umsetzung gehen.
Es ist kompliziert.
Nein, es ist nicht unkompliziert. Es ist nicht kompliziert. Ich will nur hier wirklich diese Folge nutzen, um wirklich absolut alles Wissen dazu mitzugeben, was meine ganz klare Haltung zu dem Thema ist, weil es gibt ein paar einzelne Punkte, haben wir jetzt, der eine Punkt war jetzt gerade schon, die vielleicht der ein oder andere Berater ein bisschen anders zieht, aber das ist definitiv meine Meinung. Und wenn du all das umsetzt, was ich in der Folge jetzt empfehle, dann bist du sehr, sehr auf der sicheren Seite. Und was ich jetzt auch gleich machen werde in der Umsetzung, ich sag dir, was du akkurat nach dem Gesetz machen musst. Und ich sag dir, was ich pragmatisch in der, für die Praxis als Mindestdokumentation, Umsetzung empfehlen würde.
Okay, let's go. Jetzt bin ich gespannt.
Ich würde...
Wie löst du das wieder auf?
Genau, und jetzt haben wir im Gesetz ein paar Bullshit-Sachen drinstehen. Bullshit-Sache Nummer eins ist, ich muss ein sogenanntes Transferpaket bewerten. Was ist ein Transferpaket?
Ich dachte jetzt irgendwie an hier Verpflegung bei einer Wanderung, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, genau, viel mehr, nämlich ist es auch gar nicht definiert im Gesetz, aber der Gesetzgeber sagt, dieses Transferpaket musst du zukunftsorientiert bewerten. Also faktisch ein Ertragswertverfahren, Discount-Cashflow-Verfahren, eine zukunftsorientierte Unternehmensbewertung. Das macht auch ein Stück weit Sinn, gehen wir jetzt auch in der Folge nicht separat darauf ein. Das bedeutet aber mit anderen Worten, das vereinfachte Ertragswertverfahren ist faktisch nicht nutzbar, was bei der Wegzugsbesteuerung theoretisch möglich wäre. Das bedeutet zugleich, dass so ein Verfahren, so ein zukunftsorientiertes Verfahren, bedeutet, du brauchst eine Unternehmensplanung. Du musst dein Unternehmen wirklich anschauen, du brauchst eine Marktanalyse und so weiter. Wenn du das sauber machst, und sauber ist in meiner Meinung nach mindestens ein Verfahren in Anlehnung an den sogenannten IDWS-1-Standard, Institut der Wirtschaftsprüfer, Standard 1, Unternehmensbewertung. Es muss nicht den vollen Standard erfüllen, was da gesetzlich steht, aber es muss mindestens daran angelehnt sein. Also die formellen Anforderungen von dem Standard sollten weitestgehend erfüllt sein. Wenn du das machst und zu einem entsprechenden Gutachter, Wirtschaftsprüfer, wie auch immer gehst, dann bist du da hoch vierstellig, je nach Case, fünfstellig, auch mal sechsstellig unterwegs. Also da merkst du schon, Kanonen auf Spatzen schießen, dass der Gesetzgeber, und über die Thematik hatten wir ja auch schon ein oder andere Mal gesprochen, der deutsche Gesetzgeber sieht keine KMU. Der sieht keine kleinen und mittleren Unternehmer. Dieses Gesetz ist dafür gemacht, wenn Siemens hingeht, oder BMW ist besser, wenn BMW hingeht und ihr Autowerk in München schließt und in Rumänien wieder aufmacht. Da merkst du schon, das ist ein riesen Transition-Prozess. Und da kostet die Beratung siebenstellig und so weiter. Und da werden auch Fettsteuern ausgelöst in der Regel bei solchen Sachen. Aber da geht es um richtig viel. Da hole ich mir zwingend wahrscheinlich 20 Wirtschaftsprüfer ins Haus, die diese die Bude und die ganze Thematik und die ganzen Maschinen und das ganze Know-how und IP und whatever, was da übergeht, bewertet. Aber doch bitte nicht für den Einzelunternehmer. Hm. Und der Punkt ist, im Gesetz, jetzt hätte ich fast gesagt fucking, steht halt keine Alternative drin. Es gibt kein Escape, es gibt keinen Threshold, es gibt keinen Freibetrag, der irgendwo drin steht. Der Einzelunternehmer bis 500.000 Euro Umsatz muss das nicht machen. Also das ist ja schon die eine Perversion, was die Unternehmensbewertung betrifft.
Also eigentlich solltest du eine komplette Unternehmensbewertung mit Gutachten und so weiter machen, bevor du...
Nur dann bist du gesetzescompliant. Nur dann bist du gesetzescompliant. Das ist das, was im Gesetz steht. Und die pragmatische Lösung, die ich da mitgebe, und deswegen ist da irgendwo so die Grenze bei 150.000 bis 200.000 Euro Gewinn, bis wohin ich das machen würde. Oder anders formuliert, wenn du sehr klar sagen kannst, mein Unternehmen ist nichts wert oder sehr, sehr, sehr wenig wert, 10, 15, 20.000 Euro, dann mach eine Dokumentation. Schreib dir 2, 3 Seiten runter, was du gemacht hast. Ich habe mein Einzelunternehmen zugemacht, ich habe es in Zypern weitergeführt, weil der Finanzbeamte ist ja auch nicht blöd, gell? Mhm. Also er schaut ja deine Steuererklärung an, das sind aber erst so 1, 2 Jahre später. Und dann hat er hier Steuererklärung, okay, Florian Kempkes, Einzelunternehmen, zugemacht, Betriebsaufgabe und so weiter, dann googelt er mal und dann findet er auf einmal deine Webseite und sagt, das ist ja, also irgendwie hat er ja ein paar Daten, das ist ja immer noch das Gleiche und Domain ist das Gleiche, nur im Impressum steht eine andere Firma. Das passiert. Habe ich schon also passiert selten, das darf ich auch an der Stelle sagen. Gerade bei Einzelunternehmen passiert es sehr selten, aber es passiert, dass der, dass das Finanzamt sich das mal anschaut. Und gerade so Influencer und so weiter, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Also wenn du halt, und da würde ich einfach, wie gesagt, auf diesen Pragmatismus gehen, 150.000, 200.000 Gewinn. Bis dahin ist irgendwo so die Schwelle, wo ich sage, mach diese Dokumentation, schreib dir ein paar Seiten runter, damit es stichfest ist, mach's jetzt, weil, also im Zeitpunkt, wo du gehst, weil dann ist es glaubhaft und nicht erst in ein paar Jahren, weil dann erstmal erinnerst du dich nicht mehr und dann sagt ein Finanzbeamter oder ein Richter, das hast du jetzt aus der Nase gezogen, glauben wir nicht, aber wenn du es einfach und auch
aber nur. Aber was schreibe ich da jetzt rein, die Dokumentation?
Ja, schon so ein bisschen, okay, das und das ist mein Geschäftsbeck. Das ist die Marktsituation. Also der Markt, ich bin KI-Berater, der Markt geht so, oder ich bin Copywriter und der Markt geht eher nach unten, wird immer kompetitiver. Ich habe so und so viele Mitarbeiter, 0, 10, 20. Also, weil ich ganz ehrlich, 10 Mitarbeiter, da sind wir schon aus dem Bereich raus, da gehst du schon zum Gutachter. Aber ich habe keine Mitarbeiter, ganz einfacher Fall jetzt, ich bin Dienstleister, das und das ist meine Dienstleistung. Der Kunde will mit mir arbeiten, wenn ich den Vertrag kündige, dann kann ich den meine Verträge jetzt nicht an jemand anderes verkaufen. Also gibt ja auch
ganz also im Endeffekt mache ich selber quasi ein Gutachten in Anführungszeichen.
Ja, nur sehr schlank.
Ein sehr schlankes Gutachten, was mein Unternehmen wert ist, beziehungsweise warum es ohne mich eigentlich nichts wert ist.
Die Message ist, es hängt alles an mir als Person und eine Person kann es nicht verkaufen.
Okay.
Da gibt es auch ein BfH-Urteil. Und das BfH-Urteil ist in zwei Richtungen halt spannend, weil es auf der einen Seite sagt, ja, ein Unternehmen kannst du verkaufen, einen Unternehmer nicht. Mhm. Es sagt aber zugleich auch, es gibt eine sogenannte kommerzialisierbare Personenmarke. Das heißt mit anderen Worten, das können wir ganz einfach an einem Beispiel von Musikern machen. Du kannst als Musiker einfach ein Lied rausbringen und das auf Spotify und dann kriegst du 10 Cent pro Play oder sowas. Du kannst aber auch hingehen und zu einem großen Label gehen und sagen, hey, ich will ein Lied rausbringen, wollen wir das zusammen produzieren? Und dann sagen die, okay, wir geben dir dafür 1 Million. Und dafür stehen uns aber die Spotify-Einnahmen der nächsten 10 Jahre zu. Und damit hast du ja dieses Recht an diesem Musikstück verkauft. Das kannst du bedingt auch mit deiner Personenmarke machen. Ist relativ fiktiv, aber halt auch nur dann, wenn die halt eine gewisse Größe hat und eine gewisse Reichweite hat. Mhm. Und da muss man halt immer ein bisschen abwägen. Aber jetzt zurückzugehen auf unseren Fall, das ist der erste große Punkt und der erste große Bullshit im Gesetz, dass da eigentlich nur diese Transferpaketbewertung zugelassen ist. Und als Steuerberater muss ich dir empfehlen, bitte mach das. Und schmeiß dieses Geld raus, dass du dieses Gutachten hast. Was ich dir aber pragmatisch mindestens empfehle, dokumentiere, was du gemacht hast. Das ist nur für dich, für die Schublade, falls man Finanzamt irgendwann nachfragt. Und das Gleiche gilt, wenn du deine GmbH, den Geschäftsbetrieb ins Ausland verlagerst. Das ist so der erste Schritt. Dann hast du dann Wert. Der kann 0 sein, der kann vielleicht auch 10.000 sein. Und das ist schon mal wirklich gut.
Okay, Schritt 1.
Der zweite Schritt ist...
Wie viele Schritte haben wir? Muss ich mir noch einen Kaffee holen quasi?
Drei.
Noch 3.
Okay, nee, insgesamt 3.
Insgesamt 3, okay, gut, das schaffe ich.
Kondensiert okay. Mache.
Gut.
Schritt 2 ist, zwei. Die tatsächlich, weil letztendlich, um irgendwas zu übertragen, verkaufen, steuerlichen Impact zu haben, brauche ich Werte. Schritt 2 ist dieser Übertragungsvorgang. Da hast du zwei Optionen. Option 1, die ich empfehlen würde, wenn du ein rechtssicheres Setup im Ausland anstrebst. Was ein rechtssicheres Setup im Ausland ist, haben wir auch eine andere Folge zu. Bitte? Du gründest zuerst deine Unternehmen im Ausland. In der Art und Weise, dass du keine Betriebsstätte in Deutschland hast. Also im besten Fall fliegst du einfach kurz nach Dubai, Malta, Zypern, bist da 10 Tage vor Ort, gründest dein Unternehmen, unterschreibst und so weiter. Dann hast du eine, ich nenne das dann Vorratsgesellschaft im Ausland. Die nutzt du nicht, keinen einzigen Cent Umsatz und so weiter darüber, bis zu dem Tag, wo du Deutschland verlässt. Der Vorteil ist, du hast am Tag danach ein funktionsfähiges Unternehmen. Und dann kannst du an dem Tag, an dem du Deutschland verlässt, diese Unternehmensverlagerung wirklich aktiv durchführen. Das ist ein Asset-Deal. Alle Assets, die du hast, und dann kommen ja noch andere Assets dazu, du hast einen Laptop, du hast eine Kamera, du hast ein Handy, vielleicht nimmst du auch einen Schreibtisch und solche Sachen mit ins Ausland, die verkaufst du an dein Auslandsunternehmen. Das hat zwei große Vorteile. Die Alternative wäre nämlich, das ins Privatvermögen zu entnehmen. Wenn du es verkaufst für 10.000 Euro, kannst du es im Ausland steuerlich die 10.000 Euro geltend machen. Wenn du es ins Privatvermögen nehmen würdest, versickert das. Und wenn du es verkaufst, ist das umsatzsteuerlich entweder eine Geschäftsveräußerung im Ganzen, das dürfte zumindest in der EU so sein. Wenn es außerhalb der EU ist, ist es eine Lieferung ins Ausland oder bei immateriellen Wirtschaftsgütern eine sonstige Leistung. Quintessenz ist, es ist umsatzsteuerlich neutral. Wenn du für 10.000 Euro was ins Privatvermögen entnimmst, musst du 1.900 Euro Umsatzsteuer in Deutschland dafür zahlen. Die kannst du dir sparen, wenn du es über den Asset Deal machst. Und Punkt Nummer 3 ist, du hast eine Dokumentation. Und du könntest jetzt diesen Asset-Deal als Vertrag machen oder über eine Rechnung. Ich mache meistens nur eine Rechnung, ist auch wieder ein bisschen pragmatischer bei kleinen Fällen. Und schreibst in die Rechnung all deine Assets. Wenn du sagst, okay, meine Domain ist 5.000 Euro wert, dann schreibst du das auch rein. Mhm. Dann schreibst du die Umsatzsteuerklausel rein. Und jetzt kommt nochmal ein Gag. Dann vereinbarst du eine Preisanpassungsklausel. Weißt du, was eine Preisanpassungsklausel ist?
Nein.
Dann kannst du mal Paragraph 1a Außensteuergesetz lesen.
Nö, erzähl's mir lieber.
Also das ist die zweite Perversität, die wir bei dieser Funktionsverlagerung haben. Transferpaket und Preisanpassungsklausel. Der Gesetzgeber hat ins Gesetz geschrieben, das ist kein Scheiß. Wenn du keine Preisanpassungsklausel vereinbarst, dann unterstellt er einfach, weil es würden ja fremde Dritte so machen, gell? Aber Bullshit, dass bei so einer Transaktion, wo ja die Bewertung ist ja unklar, also die ist ja so schwer, es gibt ja keinen Marktpreis, also wenn ich meine Spiegelreflexkamera verkaufe, dann kann ich auf eBay schauen, was die jetzt noch gebraucht wert ist. Aber mein Unternehmenswert, der ist halt unklar. Oder meine Domain, da gibt es vielleicht schon noch Märkte, da kann ich schon ein bisschen gucken. Aber was jetzt der Goodwill, der Firmenwert ist, das ist einfach unklar. Und weil das so viel Unsicherheit hat, hat der Gesetzgeber reingeschrieben, du machst ja diese Unternehmensbewertung, du machst ja diese Planung. Und da kommt ja ein Wert raus. Und nach 7 Jahren, schauen wir nochmal drauf und schauen, ob der Wert, der damals angenommen hat, und da war eine Planung zugrunde, dass der Umsatz so und so sich verhält. Und wenn nach 7 Jahren der Umsatz sich so verhalten hat, also massiv mehr gestiegen ist, als du geplant hast oder auch in die andere Richtung, dann würde ja ein fremder Dritter, der hat ja Unsicherheit, der würde ja dann vereinbaren, dann müssen wir über den Preis vor 7 Jahren nochmal sprechen. Also anders formuliert, ich verkaufe dir meine App, und du gehst davon aus, dass du damit 100.000 Euro Umsatz im Monat machst. Und dann sprechen wir 7 Jahre später und dann sagst du, ey, Michael, ich habe nur 50.000 Euro Umsatz gemacht. Oder anders,
Geld zurück.
Oder anders formuliert, ey, Florian, du hast mit der App ja 250.000 Euro Umsatz gemacht. Ich habe die aber nur für 1 Million verkauft, weil ich 100.000 gedacht habe, ich will nochmal 1,5 Millionen von dir Nachzahlung. In der Praxis macht das keiner.
Ich wollte gerade sagen,
in der Praxis macht das keiner, weil du als Unternehmer das ja massiv beeinflusst, was danach passiert.
Ja.
Aber der Gesetzgeber unterstellt es, dass das gemacht wird. Und das ist ja jetzt das Krasse dabei. Wenn du es nicht, also wenn du halt nichts machst,
ja,
dann wird es einfach unterstellt, dann hast du dieses Damoklesschwert 7 Jahre über dir schweben. So, jetzt steht aber im Gesetz noch drin, wenn du eine fremdübliche Preisanpassungsklausel vereinbarst, dann gilt die gesetzliche nicht. Ja, was ist jetzt wieder fremdüblich? Wenn ich in die Literatur schaue, dann versucht sich da keiner aus dem Fenster zu lehnen. Die sagen, ja, du kannst halt maximal die Zeit von 7 auf 2, 3 Jahre verkürzen. Dass man erst nach 2, 3 Jahren schaut. Und wahrscheinlich ist das auch wieder der Punkt, so weit kann ich halt als Steuerberater gehen, weil ich muss mich auch an die herrschende Meinung halten, weil wenn ich irgendwas anderes empfehle, dann stehe ich dafür gerade. Mhm. Was ich aber pragmatisch mitgebe, wie gesagt, Empfehlung ist es nicht, aber es ist der pragmatische Ansatz. Schreib auf diese Rechnung drauf, wir verzichten auf die Preisanpassungsklausel. Weil der Verzicht auf eine Preisanpassungsklausel ist auch eine Preisanpassungsklausel. Ob das am Ende des Tages fremdüblich ist, sei mal dahingestellt, aber es ist besser als nichts. Also wir haben jetzt schon gelernt, Transferpaket, so ein riesen Ding machen wir nicht, schmeißen kein Geld aus dem Fenster, wir machen aber zumindest eine Dokumentation. Mhm. Und Preisanpassungsklausel, die wollen wir eigentlich nicht, also wir verzichten zumindest draus, um da auch schon mal das Risiko zu minimieren. Mhm. Also das ist
wir verkaufen quasi die Assets an unsere neue Firma.
Genau, also das ist dieser zweite große Baustein. Ich habe dann eine Rechnung, da stehen dann alle Preise draus, ich vereinbare diese Klauseln. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein Hokuspokus, also die Umsatzsteuerklausel, das kann jeder Steuerberater beraten und die Preisanpassungsklausel kannst du einfach draufschreiben. Wir halten es für fremdüblich, dass wir auf diese auf die gesetzliche Preisanpassungsklausel verzichten. Und dann unterschreibst du das. Ist ja eigentlich dieselbe Person, aber dadurch wird es faktisch ein Vertrag, weil du unterschreibst als Verkäufer und du unterschreibst als Käufer. Von deiner deutschen GmbH, von deinem deutschen Einzelunternehmen und von deiner Kapitalgesellschaft im Ausland. Das ist der zweite Schritt.
Okay.
Da gibt es jetzt noch eine Alternative, weil
sonst wäre es zu einfach?
Nee, nicht jeder macht das so, wie ich es gerade beschrieben habe. Also. Nicht jeder hat sein Unternehmen vorher gegründet, nicht jeder macht sich so viel Gedanken. Viele machen es einfach, ja, ich sage es mal blauäugig, machen einfach die Betriebsaufgabe. Also machen einfach nur das deutsche Unternehmen platt, egal welche Rechtsform. Und machen dann einfach im Ausland das Unternehmen auf und machen weiter. Ich hatte den Nachteil schon besprochen, dass es halt, du kannst halt die Werte, musst halt ins Privatvermögen nehmen, ist steuerlich nicht so attraktiv. Ich empfehle dir den Asset-Deal. Diese zweite Strategie kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn dein Setup im Ausland nicht ganz rechtssicher ist, zum Beispiel US-LLC als Dauerreisender. Und dann ist es wahrscheinlich besser, und wie gesagt, das ist keine Empfehlung, die Steuerberater aussprechen darf, aber dann ist es wahrscheinlich besser, wenn das Finanzamt möglichst wenig weiß und du aus Versehen vergisst, dass du da gewisse Meldepflichten hast und irgendwelche Transferenzpflichten und machst einfach dein Einzelunternehmen zu und erzählst denen nichts, was da im Ausland passiert und gehst einfach und hoffst, dass da keiner genau hinschaut. Was in der Praxis bei den meisten tatsächlich auch funktioniert. Zumindest solange wir halt wirklich von diesen kleinen Unternehmen
sprechen. Aber ich muss streng genommen alles melden, was ich quasi mitnehme,
ja,
mein Laptop, mein Handy oder sonst was.
Mhm. Da kommen wir gleich dazu. Das ist der dritte Schritt.
Okay, das heißt, ich habe ein paar Kulis gekauft und wenn ich die jetzt nicht, die muss ich ja entweder ins Privatvermögen nehmen oder mit Asset Deal, aber ja, an sich muss ich jeden Kuli, der vielleicht noch existiert.
Ja. Also im ersten Schritt haben wir Im ersten Schritt haben wir ja das Unternehmen bewertet.
Ja.
Das würde ich jedem empfehlen, egal welchen Schritt du im zweiten Schritt machst, dass du einfach so eine Dokumentation hast. Was hast du gemacht? Du bist ausgewandert, du hast dein Unternehmen dir angeguckt, du hast die und die Assets mitgenommen, du hast das und das im Ausland gemacht, das Unternehmen weitergeführt, aber Unternehmensbewertung im besten Fall null. Und wenn da halt keine Null steht, dann ist sowieso der Asset Deal der bessere Weg. Also du kannst theoretisch auch die App für 1 Million ins Privatvermögen überführen und auch so die Steuer in Deutschland zahlen in der Betriebsaufgabe. Mhm. Im zweiten Schritt haben wir jetzt verstanden, der beste Weg ist Asset Deal. Für den Asset Deal sind aber zwei Sachen relevant. Du brauchst vorher, du musst dein Unternehmen im Ausland schon vorher gründen. Das musst du im Finanzamt melden mit der letzten Steuererklärung, Paragraph 138 Abgabenordnung. Ist aber nicht schlimm. Du meldest einfach nur, hey, ich habe da eine Vorratsgesellschaft im Ausland gegründet, die Ort der Geschäftsleitung ist im Ausland, weil ich war ja vor Ort, um die zu gründen persönlich. Weiß das Finanzamt, dass du die gegründet hast und dann kannst du den Asset-Deal machen. Und dann hast du maximale Transparenz, was ja auch sinnvoll sein kann, weil du hast nichts zu verbergen, wenn du es sauber gemacht hast und bist vor allem gesetzescompliant. Und die Option B ist, du machst die Betriebsaufgabe. Das musst du zum Beispiel machen, wenn du kein Unternehmen im Ausland gegründet hast. Das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich nicht möchte, dass das Finanzamt weiß, was ich im Ausland treibe. Dann mache ich nicht die Meldung, dass ich ein Unternehmen im Ausland gegründet habe, falls ich das schon vorher gründe. Du kannst ja auch eine Briefkastenfirma vor der Auswanderung schon gründen. Würde ich aus Versehen vergessen. Und dann würde ich die Betriebsaufgabe machen und dann kommen wir zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist die Meldepflicht, die du hast. Was da passiert ist, und wir haben ja jetzt ganz viel über Unsicherheit geredet. Und deswegen ist im deutschen Finanzamt, die sind ja nicht blöd, gell? Diese Unsicherheit kommt ja daraus, dass unsicher ist, was ist dein Unternehmen wert. Mhm. Und es kann entweder das ganze Unternehmen sein, dann sind wir wieder, wie gesagt, bei Unternehmensverlagerung, Funktionsverlagerung. Es kann aber auch nur ein, so steht es im Gesetz, schwer zu bewertendes immaterielles Wirtschaftsgut sein.
Also eine App oder eine Marke. Oder eine
jedes immaterielle Wirtschaftsgut ist schwer zu bewerten. Auch deine Domain. Ja, auch dein Kundenstamm, auch deine Brand, auch deine Website ist schwer zu bewerten. Ist die 0 wert, ist die 1 Euro wert, ist die 700.000 Euro wert. Für beides gibt es Meldepflichten, 138d fortfolgende Abgabenordnung. Das heißt im Quintessenz, du schaffst Transparenz. Und das ist halt auch irgendwo ein Stück weit konsequent. Weil was braucht der Gesetzgeber? Das ist ja wie eine Steuererklärung. Was hilft dem Gesetzgeber zu regeln, dass du Steuern zahlen musst, wenn er keinen Weg hat, wo er das Ganze dann auch überhaupt prüfen kann? Also Steuererklärung. Was hilft dem Gesetzgeber, wenn er Regeln hat, dass sobald hier irgendwelche Werte, Unternehmenswerte, immaterielle Werte ins Ausland gehen, die eventuell in Deutschland werthaltig verkauft werden könnten, wenn ich gar nicht die Informationen kriege, um das zu prüfen? Und deswegen gibt es diese Meldepflicht einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung. Die musst du beim BZST machen. Die ist krass komplex, weil das System BZST? Bundeszentralamt für Steuern, unser höchstes Steueramt in Deutschland.
Bin nie gehört.
Okay. Sitzt in Bonn, weil dieses System noch viel komplizierter ist, als eine Steuererklärung abzugeben. Es ist einfach halt dumm aufgebaut. Im Grunde ist es so ähnlich wie Elster, also wenn du da online eine Steuererklärung abgibst. Kaum ein Mensch gibt ja seine Steuererklärung anhand der Steuerformulare in Elster ab. Sondern jeder nutzt halt, also die Steuerberater sowieso, wir nutzen ja auch, wir geben das ja nicht ein, wir haben ja mit Dativ auch ein Programm, wo wir das ein bisschen logischer eingeben und dann solche Steuerprogramme für Privatpersonen, die sind noch viel intuitiv aufgebaut, als ja, was der Gesetzgeber gesehen, ja. Und genauso ist es da halt auch. Und das Krasse ist, diese Meldepflicht musst du innerhalb von 30 Tagen machen, nachdem das Ganze passiert ist. Und da erzählst du die Story, die ich gerade erzählt habe. Was ist passiert? Ich habe von Deutschland nach Zypern mein Unternehmen verlagert, ich schreibe da einen Text rein, was ich da gemacht habe. Du kannst auch angeben, wie viel der ist ja wert, es ist kein Pflichtfeld, aber du kannst angeben, das hat 20.000 Euro, 100.000 Euro, 200.000 Euro war diese Verlagerung wert. Und dadurch schaffst du Transparenz gegenüber dem deutschen Finanzamt, damit die dann auch wirklich gut prüfen können, was da passiert ist. Du musst auch, da generierst du zwei Nummern. Und diese Nummern musst du in deine letzte Steuererklärung und Anlage WAST ganz unten eingeben bei einem Einzelunternehmen. Also da ist schon, es ist schon alles schlüssig, was da erwartet wird. Es wird nur in der Praxis kaum einer machen, weil es die wenigsten wissen.
So, das heißt, wenn ich jetzt höre, das ist noch komplizierter, als selber eine Steuererklärung zu machen, dann denke ich mir, wie viel Caipirinhas muss ich jetzt am Strand schlürfen, damit sich dieser Aufwand lohnt? Antwort viele. Also gibt es da auch einen pragmatischen Weg? Oder
ja. Ach Gott. Also, was heißt ja? Bei pragmatischen Wege ist gegen das Gesetz zu verstoßen. Auch da wieder, dritter Schritt, ich empfehle dir, das als Steuerpflichtiger zu machen, weil es steht im fucking Gesetz. Es ist deine Pflicht. Und wenn du es auch sauber machst, also du sagst, ich habe hier eine vernünftige Unternehmensdokumentation, ich habe hier diese Rechnung als Asset Deal umgesetzt und ich mache diese Meldung. Und ich melde auch, dass ich mein Unternehmen im Ausland vor der Auswanderung gegründet habe. Dann bist du halt auf Gesetzesebene nicht angreifbar. Dann ist das Einzige, was angreifbar ist, ob der Unternehmenswert, den du da für deine dich, Bewertung, wie auch immer, bewertet hast, ob der passend ist oder ob das Finanzamt von einem anderen Wert ausgeht. Mhm. Wenn du diese Meldung nicht machst, und jetzt kommen wir zu Geldbuße, also auf beide Meldungen, Auslandsgründung als auch grenzüberschreitende Steuergestaltung, sind natürlich Geldbußen, sonst wird es ja wirklich keiner machen. Aber auch nicht mehr, also nur Geldbußen. 5.000 Euro Auslandsgründung, 25.000 Euro grenzüberschreitende Steuergestaltung. Ich habe in der Praxis noch nie erlebt, dass in beiden Cases eine Geldbuße festgesetzt wurde. Mhm. Für die Auslandsgründung, wir machen das halt, wenn wir Fälle übernehmen, weil wir halt compliant sein müssen, habe ich teilweise schon 1-2 Jahre zu spät Auslandsgründungen nachgemeldet. Das hat die nicht gejuckt. Also die haben die Meldung genommen, haben vielleicht nochmal 1-2 Nachfragen, sind dann dankbar, haken dran, hat die nicht gejuckt, keine Geldbuße. Mhm. Bei der grenzüberschreitenden Steuergestaltung hast du ja nur 30 Tage. Das heißt, es passiert immer mal wieder, dass man zu spät meldet. Das zu spät, unvollständig oder gar nicht. Das heißt, bist du in dem Risiko der Geldbuße.
Und die ist dann immer 25.000 Euro oder nein, bis 25.000
Euro? Bis 25.000 Euro. Ich habe noch nie erlebt, dass da eine festgesetzt wurde. Und da ist noch viel spannender. Da steht tatsächlich im BMF-Schreiben drin, die soll nach, wie heißt das wieder, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, nach realistischen Kriterien festgesetzt werden. Also was der Fall halt hergibt. Hm. Und ich bin klar der Meinung, wenn es ganz klar, wenn dein Wert nicht angegriffen wird und der Wert, wie du es verlagert hast, anerkannt wird, dann ist es faktisch auch keine Änderung in der Steuerlast. Ich will jetzt nicht, also je nachdem, wenn du halt gar nichts machst und so weiter und die stellen dann irgendwie 2 Jahre später fest, hey, du hast da deine App einfach so mitgenommen und hast einfach dein deutsches Einzelunternehmen aufgegeben und die merken das und sagen, was ist denn da passiert, dann sind wir schon in Richtung Steuerhinterziehung unterwegs. Vor allem, wenn halt ganz klar ist, der Wert war 1 Million und darauf waren 400.000 steuerfällig. Dann würde ich zum Beispiel erwarten, dann haben sie noch dieses Druckmittel zu sagen und jetzt knallen wir da noch eine Geldbuße von 25.000 drauf. Mhm. Letztendlich, da geht, wenn wir solche Fälle mit dem Finanzamt diskutieren, ist auch immer Bazar. Mhm. Und dann geht es immer darum, wer hat welche Trümpfe in der Hand. Mhm. Aber wenn du nichts zu verbergen hattest oder wenn es da ganz offensichtlich um nichts geht, Opportunitätsprinzip, glaube ich, dann sollte die Geldbuße ganz ehrlich auch null sein. Weil der kleine Steuerpflichtige hat es halt einfach vergessen und übersehen.
Das heißt, wenn ich jetzt ich habe die App, die Millionen wert ist und ich gebe das nicht an, ne, so, obwohl da wirklich Steuer anfallen würde,
ja.
Okay, dann habe ich, das ist ja im Endeffekt schon Steuerhinterziehung, selbst wenn ich von der Meldepflicht vielleicht nichts wusste, aber da hätte ich ja was zahlen müssen. Wenn ich jetzt ein einfacher Einzelgewerbe bin,
Coach.
Zum Beispiel jetzt Coach und das vielleicht nicht mehr weiß, so, und es nicht angebe und das Unternehmen, ich bin unter diesen 150.000, 200.000 Euro, das Unternehmen ist ohne mich nichts wert, ich könnte da nichts verkaufen, ich habe keine wirklichen immateriellen Wirtschaftsgüter, also die Steuer wäre eh null, dann ist es quasi ein Verbrechen ohne Opfer sozusagen, und dann wird die Strafe zumindest in der Praxis wahrscheinlich auch null sein.
Ja, also
falls überhaupt jemand drauf kommt, das ist ja dann auch nochmal Voraussetzung.
Meistens kommt noch nicht mehr der Finanzbeamte drauf.
Ja.
Und deswegen habe ich da noch nie irgendeinen Schaden erlebt. Ich glaube, es geht wirklich darum, in Fällen, wo offensichtlich nicht sauber gearbeitet wurde oder wo das Finanzamt der Meinung ist, da müsste eigentlich mehr zu holen sein, dass die dann so einen Trumpf noch mit ins Spiel nehmen und sagen, ja, okay, entweder du gibst uns hier 25.000 Euro mehr Steuer oder wir machen halt 25.000 Euro Geldbuße. So ist das in der Praxis. A oder B. Also die holen sich einfach ihre Kohle, die sie haben wollen, entweder über A oder B. Also wenn sie die Möglichkeiten haben und wenn du einfach auch angreifbar bist, das muss man halt an der Stelle sagen, wenn du nicht angreifbar bist, dann sollte man das immer wegkriegen. Und da haben wir jetzt auch schon gemerkt, also die Meldung ist nicht ganz einfach von der Umsetzung her und da musst du halt für dich einfach eine Entscheidung treffen. Gehe ich dieses ehrlicherweise sehr niedrige Aufgriffsrisiko ein und selbst wenn es aufgegriffen wird, sehr, sehr wahrscheinlich niedrige Geldbuße und irgendwo ist ja auch, das Charmante ist ja, es ist bei 25.000 gedeckelt und es gibt nicht irgendwie noch Haftstrafen, deswegen Steuerhinterziehung, ganz ehrlich, immer vermeiden, weil Steuerhinterziehung, da gehst du bis in Bau ab. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon nur noch 50.000 Euro, bist du schon nicht mehr im Bereich der Bewährungsstrafe. Also das ist halt knallknüppelhart in Deutschland. Da ja, gehen wir nicht hin.
Geldbußen. Da lieber jemand zusammenschlagen oder so, ne?
Geldbußen, it's only money.
Ja.
Und vor allem auch da wieder die Schiene zu betrachten, Wenn du halt keine Transparenz möchtest und sagst, okay, ich will einfach nur still und leise entschwinden, ich will nicht, dass die irgendwas im Ausland möglichst wenig von mir wissen, machst eine Betriebsaufgabe, meldest nicht dein Auslandsunternehmen, meldest nicht die grenzüberschreitende Steuergestaltung. Wenn du auf der anderen Seite den Weg, den sauberen Weg gehst und ein rechtssicheres Setup anstrebst, Zypern, Malta, Dubai, dort fest lebst und so weiter. Also die Dokumentation sollte ja jeder machen, aber dann auch den Weg über ein Asset gehst, der sowieso steuerlich attraktiver ist in der Gesamtschau. Dein Auslandsunternehmen meldest, das ist ziemlich einfach über die letzte Steuererklärung, das ist einfach nur ein, zwei Seiten, ein paar Daten angeben. Dann bist du auch da sauber. Und der dritte Schritt ist halt, diese Meldung zu machen. Wenn es dir nicht super schwer fällt, würde ich dann auch einfach die Meldung machen, weil dann ist einfach Peace of Mind und es ist einfach erledigt. Und das sind die zwei wesentlichen Wege. Mhm. Und lass mich kurz überlegen, aber jetzt habe ich im Grunde alles reingegeben, wie ich sowas machen würde. Und als kleiner Unternehmer, wie gesagt, bis 150.000, 200.000 Euro Gewinn, das sind einfach jetzt mal ganz grobe Benchmarks, hör dir unbedingt noch die Folge zur Unternehmensbewertung an. Mhm. Mach die Dokumentation, über alles andere kannst du dir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen. Mhm. Du solltest wissen, dass es die Regelungen gibt. Ja. Vor allem auch, falls irgendwie mal Fragen von den Finanzbehörden kommen, dass du gut darauf reagierst. Ich empfehle dir dringend, sie einzuhalten als Steuerberater. Aber pragmatisch, praktisch gedacht, kannst du die Entscheidung, glaube ich, jetzt auf Basis von der Folge ganz gut treffen, wie weit du rein bist. Und wenn du aber größer bist als Unternehmer, dann mach's mit einem Steuerberater zusammen. Hol dir das Wissen, dass du das wirklich sorgfältig machst. Diese Unternehmensbewertung ist dann wahnsinnig wichtig. Die Dokumentation, was da passiert, ist wahnsinnig wichtig, weil das nehmen die dann schon ganz gerne mal richtig auseinander. Mhm. Und da ist dann vielleicht auch noch so ein abschließender Gedanke. In Auslandssachverhalten haben wir eine Beweislastumkehr. Paragraph 90 Absatz 2 Absatz 3 Abgabenordnung. Das bedeutet normalerweise, wenn irgendwas in Deutschland ist und solange du dich sauber verhältst, muss das Finanzamt dir das Gegenteil beweisen. Wenn Steuerhinterziehung, Steuerfahndung kommt, ist mir dann ein bisschen anders.
Zweifel für den Angeklagten.
Ja. Genau. In Auslandssachverhalten sind natürlich die Möglichkeiten der deutschen Finanzbehörden eingeschränkt. Also die können jetzt nicht einfach mal deine Steuerdaten und Kontodaten in Dubai, Zypern, Malta ziehen, sondern die müssen da sehr aufwendig entweder von den Daten anfordern, das ist auch nicht ganz so leicht, da müssen sie auch irgendwie Gründe für haben. Also kippt die Beweislast. Du bist verpflichtet, dem Finanzamt die Sachen zu beweisen. Mhm. Wenn du das jetzt machst, was ich gesagt habe, mindestens diese Dokumentation, dann hast du Beweise. Dann hast du Sachen gemacht, die legst du denen bei Rückfragen vor. Und dann, jetzt wird es wichtig, dann müssen die, weil du hast dann bewiesen, dann sind die wieder in der Beweislast. Das heißt, wenn die sagen, wir akzeptieren deinen Wert nicht, 1 Million für die App, 20.000 für deine Domain, dann müssen die sich Daten, Unterlagen heraussuchen, zusammenstellen und so weiter, die schlüssiger sind, warum ihre Argumentation griffig ist. Und da merkst du ein Stück weit auch, umso mehr Geld du natürlich in die Dokumentation investierst, umso, also so ein IDWS-1-Gutachten, das sind schnell mal 100-200 Seiten, da muss der Finanzbeamte richtig ackern, um dagegen vorzugehen. Wenn du nur eine Seite, wenn du nur 5 Worte auf dem Bierdeckel geschrieben hast, dann kann er da relativ leicht vorgehen. Und wenn du gar nichts gemacht hast, dann ist es trivial für ihn, weil dann darf er schätzen. Mhm. Und dann kann er einfach hingehen, sie haben nichts gemacht, sie haben einfach nur die App mitgenommen, wir schätzen jetzt mal den Wert auf 3 Millionen.
Und dann bist du
in und dann musst du die 3 Millionen widerlegen. Und deswegen ist diese Dokumentation in meinen Augen das Allerwichtigste. Und alles andere, die zwei Stränge, die ich beschrieben habe, der rechtssichere und der gesetzlich konforme und der eher pragmatische, wo du ja auch immer so ein bisschen abwägen kannst, musst ja nicht alles konsistent machen.
Das heißt, ich gehe jetzt mit ChatGPT hin und lass mir ein schön langes Gutachten schreiben, guck nochmal, lese es mal halt selber durch, ob es auch korrekt ist.
Der Finanzbeamte ich glaube, das wird in Zukunft häufig passieren. Ja. Also, dass man die Finanzbehörden wirklich mit Papier zumüllen kann. Ganz ehrlich, das ist doch der Punkt, deswegen haben wir doch auch keine... das deutsche Gesetz und das deutsche Grundgesetz, da ist doch dieser Leistungsgedanke extrem wichtig. Und es soll doch für alle fair und gleich sein, das ist ja Bullshit. Wenn der große Unternehmer, der sagt, okay, ich habe hier einen Case, ist ja egal, ob das jetzt Steuern ist oder irgendein Rechtscase oder irgendwie sowas, und dann holt er sich für einen Datenschutzverstoß, holt er sich jetzt 50 Anwälte und dann gibt's mal Feuer. Dann werden die Gerichte schneller einknicken, da wird dein Gegner schneller einknicken und. Und in der Steuer ist es das Gleiche. Ich hole mir 50 Steuerberater rein, die schreiben mir 5.000 Seiten Einspruch und so weiter. Meinst du, das Finanzamt wird da bis aufs letzte Blut kämpfen? Nee, aber wenn dann der kleine Steuerpflichtige kommt, Und dem haue ich dann einfach mal das, jenes und dieses um die Ohren. Dann ist er erstmal komplett überfordert. Dann ruft er beim Steuerberater an und sagt, ja, können wir machen. Mhm. Aber aufwendig und teuer. Und dann knickst du halt doch als Steuerpflichtiger ein. Deswegen dieser Gerechtigkeitsthema im deutschen Steuerrecht ist totaler Bullshit. Und in dem Bereich ist es halt dann ähnlich. Und deswegen ist aber auch da nochmal so eine Mindestdokumentation, ist einfach schon mal dein Gatekeeper, dass die nicht wahllos rumschätzen können und so weiter.
Okay, die auf jeden Fall machen. Beim anderen ist so ein bisschen, wie weit bin ich bereit, ins Risiko zu gehen oder eben auch nicht.
Ja, und auch, und ich sag mal vorsichtig, Zeit
habe ich auch dafür,
ich sag mal vorsichtig, muss ich ins Risiko gehen, würde ich empfehlen, ins Risiko zu gehen, weil wenn du halt nicht rechtssicher im Ausland unterwegs bist, erweitert beschränkte Steuerpflicht und so weiter, ist es halt besser, den Ball flach zu spielen. Auch wenn ich natürlich, muss das halt leider immer wieder betonen, als Steuerberater sagen muss, halte ich an die Gesetze, auch wenn sie noch so hanebüchen sind.
Das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Jetzt habe ich Bock.
Ein Punkt würde ich noch gern reingeben zu dieser Meldung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung, weil es immer wieder heißt, du darfst nicht zum Steuerberater gehen. Das kommt nie von Steuerberatern, aber das sind ja so in diesen Gurus, die Auswanderer-Gurus, die dich im Ausland eine Bumsbude verkaufen und dich dann im Regen stehen lassen. Aber weil die oft sagen, du darfst niemals zum Steuerberater gehen und über deine Auswanderungspläne reden, weil der muss das sofort alles im Finanzamt sagen. Das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit. Aha. Was wir aber durchaus als Steuerberater machen müssen, diese Meldepflicht switcht auf den Steuerberater, die Geldbuße switcht auf den Steuerberater, sobald wir Intermediär werden. Was ist ein Intermediär? Intermediär ist jemand, und das gilt übrigens auch für Anwälte, Banken und so weiter, das ist voll krass. Also wenn du bei diesen Steuergestaltungen, wenn du da bist du relativ schnell Intermediär. Ich bin kein Intermediär, wenn ich einmal mit dir spreche. Ich bin kein Intermediär, wenn ich deine Steuererklärung abgebe. Ich bin Intermediär, wenn ich diesen Prozess komplett begleite. Also diesen Asset-Deal, diese Unternehmensverlagerung. Und wir reden nur von diesem Case. Nur von der Verlagerung eines Geschäftsbetriebs, einer Funktion, eines immateriellen Wirtschaftsguts. Nicht von Wegzugsbesteuerung. Dann bin ich Intermediär, weil ich weiß, was passiert. Weil ich diesen kompletten Prozess begleite. Das heißt mit anderen Worten, bei den größeren Fällen, wo wir das machen, können wir es nur rechtssicher machen, weil wir melden dann. Weil wir sonst die 25.000 Euro Geldbuße zahlen müssen. Und das macht für mich keinen Sinn, wenn ich 25.000, 50.000, 80.000 Honorar bekomme für so einen Fall, dann kann ich keine 25.000 Euro Geldbuße riskieren. Das ist mein komplettes Honorar oder mein kompletter Gewinn.
Yeah.
Deswegen werde ich die Meldung immer machen. Aber deswegen lehne ich auch konsequent nicht rechtssichere Fälle ab. Also wir waren ja gerade in zwei Strängen. Wenn ich es in der Kanzlei mache, meine Kollegen und ich, dann machen wir immer nur den rechtssicheren Case. Wir machen nie den nicht rechtssicheren Case. Wir geben keine Steuererklärungen ab für Mandanten, die als Dauerreisende mit US-LLCs unterwegs sind.
Das heißt, wenn jetzt ich bin jetzt wieder nochmal in Deutschland, ich habe ein Einzelunternehmen und zwar jetzt sagen wir hier Coach, ja, nicht mit App und ich wandere jetzt aus, ich sage das meinem Steuerberater, der gibt die Steuererklärung für mich ab, der macht die Abmeldung und so weiter, aber er macht nichts im Ausland, ist er dann dran oder nicht?
Wenn er die Betriebsaufgabe macht, die Abmeldung macht und die Steuererklärung macht, dann ist ihm im Zweifel gar nicht bewusst, dass du das Unternehmen im Ausland weiterführst.
Ja, okay.
Und dann muss er auch keine Meldung machen.
Ja.
Also das ist ein bisschen ein Grenzfall, weil wenn ihm sehr, sehr klar ist, dass du dein Unternehmen im Ausland weiterführst, also dann müsste er sich zumindest, wahrscheinlich dann nicht, wenn er dich nicht explizit dazu berät. Wenn du ihn aber darauf ansprichst und sagst, hey, wie schaut das aus und das muss ich machen und wie können wir das lösen und könnt ihr mich dazu beraten und er kriegt dafür auch Geld, dann bin ich schon der Meinung, dass er da in die Mitte ist. Auch wenn er sich für den Weg entscheidet, das machen wir ja manchmal. Wir gehen auch manchmal den Weg der Betriebsaufgabe, weil du musst jetzt nicht zwingend den Asset-Deal machen, weil über die Betriebsaufgabe löst du die gleiche Steuer aus. Wie gesagt, du kannst die App auch ins Privatvermögen entnehmen. Aber dann mache ich auch die Meldung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung, weil ich es dann weiß. Aber dann habe ich auch Geld damit verdient.
Ja.
Also mit anderen Worten, sobald der Beratungsleistung abrechnet, in Bezug darauf, dass er weiß, dass da im Ausland was weitergeführt wird, deine Auswanderung für diesen Bezug begleitet, dann würde ich schon sagen, ist er in den Medien, muss das melden.
Interessant, okay. Gut.
Yes, war das ein Steuerdeutsch, das auch du nachvollziehen konntest?
Ja, also so richtig motiviert bin ich jetzt nicht.
Nein,
ich habe verstanden, vielleicht nochmal kurz, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, wenn ich jetzt als Einzelunternehmer auswandere, ist es immer Entstrickung, sobald eine Funktion eines Unternehmens ins Ausland geht.
Es ist immer Entstrickung und darüber hinaus eine Funktionsverlagerung. Das ist mein klarer Ansatz.
Okay, so. Das heißt, streng genommen fällt da Steuer an. Die Steuer, wenn der Unternehmenswert quasi null ist, weil ich nur ein Selbstständiger bin, der ohne mich geht nichts, ich könnte es nicht verkaufen, dann fällt da jetzt materiell nichts an, aber formell wäre das der Fall. Und ich sollte deswegen auch ein Gutachten schreiben, ob jetzt selber oder mit ChatGPT oder in größeren Fällen durch ein Ding, wo ich begründe, warum der Unternehmenswert null ist, um eben diese Steuer zu vermeiden. Das ist Punkt 1, richtig?
Ja, ich kann da vielleicht nochmal ein schönes Beispiel zu machen, weil wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Status und wo es um Uhren ging. Ja. Und dann hast du dir da eine schöne Uhr gekauft für 30.000 Euro in deinem Einzelunternehmen. Ins Anlagevermögen gepackt, was auch immer. Und dann ist die aber zu dem Zeitpunkt 50.000 Euro wert. Und die muss ja auch aus dem Unternehmen raus. Und es geht um diese 50.000 Euro, das sind sogenannte stille Reserven. Das Passwort hatte ich jetzt noch gar nicht. Aber das ist noch nicht versteuerter Wert. Mhm. Die Uhr ist von 30.000 auf 50.000 gestiegen. Mhm. Wenn ich jetzt die verkaufe, mache ich 20.000 Gewinn, muss ich versteuern. Das heißt, wenn ich die mit ins Ausland nehme, muss ich die entweder an mein Auslandsunternehmen für 50.000 verkaufen, dann habe ich auch wieder 20.000 Gewinn. Und wenn ich das nicht mache, muss ich die für 50.000 ins Privatvermögen entnehmen. Und dann habe ich aber die faktisch an mich als Privatperson verkauft und auch 20.000 Gewinn aufgedeckt. Mhm. Und bei immateriellen Gütern ist es halt die Frage, die stehen mit null in den Büchern. Aber wenn ich business.de als Domain habe, die ist 50.000 wert, dann muss die auch irgendwo hin und die 50.000 versteuert werden.
Das heißt, ich muss mir gucken, was ist in dem Unternehmen an materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern? Ne? Wie könnte ich das verkaufen? Und daraus ergibt sich der Firmenwert. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist
Und zu Nummer eins, zu dieser Bewertung, machst du zwingend eine Mindestbewertung von 2-3 Seiten von mir aus auch nur. Hauptsache, du hast deine Dokumentation und deine Gedanken festgehalten, weil das Finanzamt fragt das in 3 bis 5 Jahren.
Alles klar. Gut, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, was mache ich mit den Sachen, die ich jetzt schon im Unternehmen habe? Ob vielleicht dein Schreibtisch, ein Laptop, keine Ahnung. Ja, so. Idealerweise mache ich einen Asset-Deal. Das heißt, ich habe die Gesellschaft im Ausland schon gegründet, verkaufe die Sachen an die Gesellschaft im Ausland. Und das ist erstens steuerlich das Beste mit dieser, wie heißt die Klausel?
Preisanpassungsklausel.
Danke, wusste ich doch. Oder ich kann es ins Privatvermögen nehmen. Das ist in der Regel, zumindest dann, wenn ich ein rechtssicheres Setup im Ausland habe, der schlechtere Deal.
Ja, weil ich mindestens 19% unnötig Umsatzsteuer drauf zahle.
Gut, nicht gut, aber verstanden. Okay, so. Und jetzt Punkt 3 ist die Meldepflichten. Ich muss das eigentlich, in Anführungszeichen, beim Bundesamt für irgendwas in Bonn melden.
Ja, nicht eigentlich, das steht so im Gesetzbuch.
Ich muss das so machen. So, da gibt es Strafen, maximal 25.000 bei der Unternehmensverlagerung. Und die Strafen werden aber in der Praxis nur angewendet, wenn ich wirklich vorher schon was falsch gemacht habe und zum Beispiel die Steuer, die eigentlich angefallen hätte, nicht gezahlt hätte. Wenn die null ist, ne, weil der Unternehmenswert null ist, dann wird da wahrscheinlich nichts passieren. Und die Frage ist, wissen es überhaupt auch die Finanzbeamten und denken die dran? Also die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist wahrscheinlich eher gering. Aber auch das sollte ich wissen. Es macht ja auch nur Spaß, Regeln zu brechen, wenn man sie kennt.
Ich meine, das ist doch wie zu schnell fahren.
Ja.
Wenn ich 20 zu schnell fahre und nicht geblitzt werde, dann hat es keiner mitgekriegt und so weiter, dann passiert nichts. Wenn ich 20 zu schnell fahre und geblitzt werde, kriege ich eine Geldbuße, na gut, kann ich riskieren. Aber ich würde jetzt nicht mit 100 durch die 30er-Zone fahren, weil ich glaube, dann sind neben Geldbuße die Strafen so krass, dass ich das auf keinen Fall machen sollte. Und im Grunde ist es da genauso. Wenn ich sage, ach, das ist maximal die Geldbuße und die wird sehr wahrscheinlich nicht angewandt, kann man es in meinen Augen riskieren, natürlich keine Empfehlung. Aber ich würde halt niemals Steuerhinterziehung riskieren. Und das wäre das mit 100 durch die 30er-Zone fahren.
Super. Okay. Cool, danke dir.
Yes, vielen Dank. Dann bin ich mal gespannt, was die Community dazu sagt. Ob das verständlich war. Und du hast gesagt, kompliziert und kein Bock. Ist es ja nicht. Also, das kriegt jeder hin. Und wie gesagt, ich empfehle halt mindestens diese Dokumentation für deine Schritte, was du gemacht hast. Und bitte mach das wirklich, damit du das hast und dann ist das jetzt nicht super aufwendig. Sprich mit deinem Steuerberater, Betriebsaufgabe kriegt jeder Steuerberater hin und ob du dann die 1-2 Schritte weitergehst und das mit Asset Deal und ganz transparent machst und so weiter, das macht schon halt auch schon finanziell ja ab einem gewissen Niveau dann schon Sinn. Also wenn du irgendwie so 80, 100.000 Euro Gewinn hast, dann kannst du dir das auch, sag ich mal, leisten und so weiter, dass du das sauber aufsetzt und so weiter umsetzt. Und ich meine, dafür habe ich auch, also Beratung ist für sowas teuer, da bist du oftmals schon hoch vierstellig, eher fünfstellig unterwegs, weil es super, super komplex ist. Der Steuerberater ist da halt auch schnell sehr tief in der Haftung. daher habe ich ja auch meine Steuermastermind, wo ich da Vorlagen habe, wo ich den Leuten da helfe, auf so ein bisschen pragmatischeren Weg, um gerade auch solche Fälle so ein bisschen abzufangen.
Okay, danke dir. Und wenn du einen Dank von uns willst, dann kannst du diesen Podcast liken, kommentieren, damit unsere Botschaft und einfach der Podcast noch bekannter wird. Und wenn du noch weitere Fragen hast, wenn für dich jetzt noch nicht alles klar sein sollte, oder auch so, komm gerne in unsere Community, da kannst du deine Fragen stellen, die wir dann in den nächsten Folgen einbauen werden. Und du kannst Gleichgesinnte treffen, die sich ebenfalls mit der Entscheidung beschäftigen, ob sie auswandern wollen. Vielen Dank und bis bald.